Beginnen wir unseren Vortrag über den heiligen Pfarrer von Ars und seine tiefe Marienfrömmigkeit, Verehrung Mariens und auch all das, was er mit Maria verbunden hat. Herr, schenk du uns deinen Heiligen Geist, der Maria erfüllt hat und durch den du Mensch geworden bist in ihr. Und durch den du auch in uns Mensch wirst, unser Menschsein verwandelst in Liebe, in göttliche Gegenwart. Amen. Der heilige Pfarrer von Ars, liebe Schwestern und Brüder, hat eine Kindheit gehabt, die geprägt war von Terror, Gewalt und Brutalität. Die Französische Revolution hatte Tausende, Abertausende, vor allem Geistliche, in den Tod getrieben. Als beschlossen wurde, dass die Königin Vernunft die neue Religion ist und als die Priester sich entscheiden mussten, entweder ich schwöre auf die Verfassung und werde einem Religionsbehörde unterstellt, da haben die Hälfte verweigert und das bedeutete für sie, wenn sie nicht rechtzeitig geflohen sind, den sicheren Tod. Über Zehntausende. Aber nicht nur Priester und Ordensleute, auch Menschen, die verbunden bleiben wollten mit der Kirche und die den Glauben aufrechterhielten, sind auf brutale Weise umgekommen. Der Aufstand in der Vendée, das wird selten erwähnt, hat über Hunderttausende den Tod gekostet. Der Pfarrer von Ars, wie gesagt, seine Kindheit, auf der einen Seite die Brutalität der Revolution, auf der anderen Seite eine Familie, die ihm Geborgenheit gab. Eine Mutter, die ihm Beten beibrachte und Zärtlichkeit, wie er sagte. Was mich berührt hat, dass er von Anfang bis zum Schluss eine tiefe Marienverehrung hatte. Für ihn war Maria sozusagen die Gestalt, die am tiefsten Christus Mensch werden lässt in unserer Zeit. Er hatte ja auch eine sehr große, tiefe Frömmigkeit vor dem eucharistischen Herrn. Und er hat das betrachtet, und das hat mich sehr berührt, mit dem möchte ich anfangen, vor Weihnachten, also bevor Maria Christus geboren hat, sagt er, da waren Jesus und Maria gleichsam nur eine Person. In dieser von Maria so glücklichen Zeit atmete Jesus nur durch den Mund Mariens. Ein wunderschönes Bild. Ich sage heute den Frauen immer wieder, wisst ihr, was euer Priestertum ist, das Leben? Ihr seid die Priesterinnen des Lebens, denn wir werden nur Mensch, wenn eine Frau ganz offen ist und ihre Fruchtbarkeit zur Verfügung stellt, um ein Kind zu empfangen. Das äußere Zeichen ist, dass sie aufhört zu bluten. Die Monatsblutung ist ja ein Zeichen für Fruchtbarkeit. Und sie gibt ihr Blut, ihr Leben, dem neuen Leben in ihrem Schoß. Und dieses Blut ist gebildet von dem, was sie isst, was sie aufnimmt. Aber es ist auch geformt von der Luft, dem Atem. Das ist ein Bild, wie Gott den Menschen schafft. Und ganz am Anfang bildet ja Gott den Menschen, indem er ihn aus Lehm formt und ihm den Odem einhaucht. Aber das geschieht schon im Schoß einer Frau. Und dieses Bild offensichtlich hat schon Jean-Marie Baptiste bewegt, zu sagen, sie waren eins. Bevor Jesus selbst geatmet hat, wie jedes Kind, hat er durch den Mund Mariens geatmet. Und deshalb hatte eine große Liebe zu Maria gehabt, die für ihn die Unbefleckte war, die ganz Reine, die ganz Gott Hingegebene, weil Gott durch sie auch in uns alles, was schmutzig ist und schädlich, reinigen und heilen will. Das zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Ein Gebet, das zu seiner Zeit sehr beliebt war, war das Gebet, das dem heiligen Bernhard zugeschrieben wurde. Auf das nimmt er später immer wieder Bezug und das hat er auch immer wieder gebetet. Das hat auch Papst Pius IX., der dann die unbefleckte Empfängnis später zum Dogma erhoben hat, bewusst mit Ablässen verbunden, gerade in der Zeit vom Pfarrer von Ars. Da heißt es, dieses Memorare in der deutschen Übersetzung, gedenke gütigste Jungfrau Maria. Es ist noch nie gehört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht genommen hat, deinen Beistand anrief, deine Fürsprache flehte, von dir verlassen worden ist. Und von diesem Vertrauen beseelt, nehme ich meine Zuflucht zu dir. O Jungfrau der Jungfrauen, meine Mutter, zu dir komme ich und vor dir stehe ich als sündiger Mensch. O Mutter des ewigen Wortes, verschmäh nicht meine Worte, sondern höre sie gnädig an und erhöre mich. Ein wunderschönes Gebet, das auch sicher oft gebetet wurde im Hause von Jean-Marie Baptiste, auch von seiner Mutter, die ihm schon früh auch den Rosenkranz beigebracht hat. Das alltägliche Gebet damals in den Bauernhöfen in Burgund. Und diese Verbundenheit mit Maria hat ihn ein Leben begleitet. Den roten Faden jetzt für diesen Vortrag, möchte ich auch ehrlich sagen, habe ich durch die schönen Erarbeitungen des Kaplans vom Heiligtum von Ars, Frédéric Vollant, gibt es leider nur auf Französisch, für mich herausgezogen und möchte seine wichtigen Punkte, die er gefunden hat in den Schriften, noch einmal darstellen. Maria, wie gesagt, war ein entscheidendes, ja, seine erste Liebe, wie er sie nannte. Die heilige Jungfrau ist meine älteste Liebe. Ich liebte sie, bevor ich sie kannte, sagte er immer wieder. Das französische Wort heißt Affection, das heißt seine Liebe, die ganz mit dem Herzen, die nicht bloß behauptet ist, sondern die er in seinem Herzen gespürt hat. Und zwar von Kindesbeinen an. Es gibt in der Kirche von Ars ein wunderschönes Bild. Da wird er dargestellt als Vierjähriger, man kann es jetzt näher nicht sehen, im Stall, wo er betet vor einer kleinen Muttergottesstatue, die er geschenkt bekommen hat. Die hat er sehr, sehr verehrt, die hat er immer wieder mitgenommen. Er hatte einen Rosenkranz, den hat er seiner Schwester geschenkt, das war für ihn sehr schwierig. Aber wie gesagt, seine Mutter hat ihm dann diese kleine Statue gegeben und die hat er ständig bei sich getragen. Er wich weder Tag noch Nacht von ihr, hat später Catherine Lasagne, seine Hausfrau oder die er berufen hatte für die Providence, für die Kinder, von ihm bezeugt. Er hat fast wie ein kleiner Junge, es gibt eine schöne Geschichte, wo er seinem Bruder nachfolgen wollte, als die zusammen auf dem Acker gearbeitet haben und er nicht so schnell war wie sein Bruder, da hat er diese Muttergottesstatue angefleht, sie soll ihm helfen und hat sie immer wieder nach vorne geworfen, um möglichst schnell bei ihr zu hinzukommen und dann hat er seinen Bruder eingeholt. So hat Maria ihm wirklich fast leibhaft geholfen, diese fast menschliche Beziehung. Und er hat immer wieder die Menschen aufgefordert, betet zu Maria, zu jeder Stunde. Jeden Stundenschlag, bitte betet ein, gegrüßet seist du Maria. Das hat er von seiner Mutter gelernt. Und das hat er wohl auch später als Pfarrer den Seinen immer wieder wiederholt. Es war klar, wenn die Stunde schlägt, dann hat er immer ein gegrüßet seist du Maria gebetet. Pfarrer von Asse wusste genau, das hat er erfahren, die Französische Revolution hat viel Elend hervorgebracht, viele Kinder, die Waisenkinder waren, die gestreunt haben, Straßenkinder. Es gab aber auch, das muss man klar und deutlich sagen, Frauen, die sich verkaufen mussten, ihre Liebe. Es gab viel Unreinheit, viel Schmutz, wie er sagte. Darunter hat er sehr gelitten. Er hatte eine zarte Seele. Und auch später, als er dann eingezogen wurde ins Militär, wir wissen ja, dass er dann krank wurde. Ich denke, diese Krankheit ist ein Ausdruck, weil auch die Brutalität des Krieges und die Härte und die Brutalität ihn zutiefst verletzt hatte. Es war ihm von Anfang an entscheidend wichtig, dass wie Jesus in Maria Mensch wurde, dass Maria die Jungfrau ist, die auch seine Mutter ist, seine geistliche Mutter. Und dass er geformt wird und deshalb diese Reinheit Mariens auch in ihn übergeht. Ich bin davon überzeugt, dass er deshalb so viele Menschen auch angesprochen hat, weil sie das gespürt haben. Da steht einer, der ist zutiefst erfüllt von dieser zarten Liebe. Wenn er gepredigt hat, dann hat er geweint, weil er berührt war. Und die Eucharistie, die er gefeiert hat, hat er auf eine Weise gefeiert, dass die Menschen gespürt haben, da ist Jesus da. Aber für ihn war klar, so wie Jesus in der Geschichte Leib genommen hat aus Maria, der Jungfrau, alles, auch jetzt, ist durch Maria gegeben. Denn sie steht nachher auch unter dem Kreuz, das wird er wieder betonen, wo Jesus sagt, siehe deinen Sohn, Johannes, der Jünger, den Jesus liebt, und sie zu sich nimmt. Und Maria nimmt aber auch die Jünger, alle, die Jesus lieben, zu sich. Da komme ich nachher noch drauf, wo sie dann betet um den Heiligen Geist und die junge Kirche in ihrem Gebet begleitet. Um selbst die vollkommene Reinheit des Herzens zu erlangen, hat er selbst ein Gelübde gemacht. Und zwar täglich das Regina Coeli, das wir jetzt ja singen in der Osteroktav. Regina Coeli, letare freudig, Himmelskönigin, denn der Herr, den du geboren hast, lebt. Halleluja. Und 6-mal dieses Gebet, gepriesen sei die heiligste und unbefleckte Empfängnis der heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Amen. Und da hat er bewusst gesagt, so sei es. Immer wieder hat er so auch für die Reinheit des Herzens gebetet. Als Kind, als Jugendlicher hat er Maialtar gebaut, hat die Altersgenossen damals gebeten, mit ihm den Rosenkranz zu beten. Und als er dann später junger Pfarrer war, Priester, muss man sagen, bei seinem Förderer, hat er bereits eine Rosenkranzgemeinschaft gebildet, eine Gebetsgemeinschaft, so wie wir eine Gebetsgemeinschaft gebildet haben, bewusst den Rosenkranz der unbefleckten Empfängnis, den er immer wieder und der auch heute noch in Ars gebetet wird. Ich habe so oft aus dieser Quelle, dem Herzen der jüngsten, heiligsten Jungfrau geschöpft, dass dort lange Zeit nichts geblieben wäre, wenn sie nicht unerschöpflich ist. Für ihn war das Herz Mariens, das so sehr Jesus liebte, aber auch die liebte, die Jesus retten wollte, war für ihn eine Quelle. Und da hat er gesagt, da kannst du so häufig fassen, die wird nicht leer, weil sie so tief verbunden ist mit dem geöffneten Herzen Jesu. Und Maria stand ja unter dem Herzen Jesu. Und es ist dieses mystische Bild, auch heute noch bei manchen Darstellungen, wo Maria mit dem Kelch dieses Blut auffängt. Als junge Mutter hat sie ihm das Blut geschenkt und dieses Blut, das verwandelte Blut, fängt sie auf. Die Liebe, es darf nichts verloren gehen, aber auch das Wasser, die Reinheit. Und sie schenkt es weiter. Für den heiligen Pfarrer von Ars war Maria wie eine gute Mutter, die sich besonders um die Kinder kümmert, die es schwer haben. Die Sünder. Im Gegrüßet seist du Maria, im Französischen heißt es ja immer noch, wir armen Sünder. So hieß es übrigens im alten Ave Maria auch noch. Wir bitten dich für uns arme Sünder, wir sind doch arm dran, arme Schlucker. Pauvre Pécheur. Wie oft erfahren wir das? Die eigene Armut, ich will Gutes tun, ich will ja aus der Gnade leben und dann stürze ich immer und immer wieder über die eigenen Fehler, meine Charakterschwächen. Und das ist entmutigend. Wer gibt mir den Mut, wieder aufzustehen? Und der Pfarrer von Ars sagt, denk an eine gute Mama. Wie oft hielt sie dem Kind, wenn es laufen lernt oder egal wie, wenn es gefallen ist, immer wieder aufzustehen. Aber du musst auch sie darum bitten, dass sie dir helfen darf. Sie richtet dich wieder auf. Sie ist die Mutter der Armen. Sie ist die Mutter, sie ist auch die Mutter der Sünder und der Sünderinnen. Es gibt keine Schuld, die sie nicht erbitten könnte, dass da Reinigung und Umkehr geschehen könnte. Ich sage ja manchmal etwas flapsig, als ich Priester wurde, dass ich mich eingeschrieben habe bei ihr, bei den schwer erziehbaren Kindern. Weil meine Mutter immer gesagt hat, du bist schwer erziehbar. Und das empfinde ich manchmal auch so, diese Kämpfe kennen Sie aber auch, bestimmte Eigenschaften, da ringen wir und ringen wir und wie gesagt, manchmal sind wir in Gefahr, dann mutlos zu werden. Und ich bin so dankbar, auch für diese mütterliche Liebe Mariens, die mir selbst immer wieder Mut macht. Steh auf, geh weiter. Und diese Demut, auch die eigene Gebrochenheit vor Gott anzunehmen, hilft ja nicht, stolz zu werden. Demütigung, auch die Selbstdemütigung hilft dir, wirklich in die Demut zu finden. Und das ist das Magnificat. Er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Maria ist nicht gefallen, aber sie sieht die gefallene Menschheit. Und sie hat ein Mitempfinden. Sie guckt nicht von oben herab. Sie spürt, wie das wehtut, wenn wir Menschen fallen. Und sie hat auch diesen Schmerz zu sehen, wenn die Kirche fällt, wenn die Kirche sich entfernt von Christus, von ihrem Quell, wenn die Kirche nicht mehr Christus predigt und lebt und spüren lässt, sondern nur noch die eigenen Vorstellungen, wie man das macht. Wenn jemand darunter leidet, ist es Maria. Und das hat sie mich gelehrt, wenn du auf mich schaust, wie ich auf Jesus schaue, dann hast du auch wieder eine Ahnung, wie er auch die Gemeinschaft seiner Gläubigen formen will. Wenn er den Petrus, der dreimal ihn verleugnet hat, fragt, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Dann ist das die ausgestreckte Hand. Ich trage dir das nicht nach, aber ich brauche auch wieder deine Zusage, dass du diese Beziehung zu mir suchst und lebst. Und ich setze dich wieder ein in deine Sendung. Weide meine Schafe. Und das sagt er auch zu ihnen. Auch wenn du gefallen bist. Auch wenn bestimmte Dinge dir nicht mehr gelingen. Ruf zu mir und bitte um den Heiligen Geist. Und ich werde für dich da sein. Maria betet für uns. Als er in Ars begonnen hat, vor allem für die Waisenkinder da zu sein, das berührt mich auch. Für den Pfarrer von Ars war klar, diese Kinder sind die Leidtragenden der Revolution. Die haben die Eltern verloren, sie sind verwahrlost und vor allem die Mädchen. Er hat sich um die Mädchen gekümmert, hat zwei junge Frauen ausbilden lassen, um diese Mädchen zu begleiten. Es waren seine Gefährtinnen, die ihm geholfen haben. Die haben es auch nicht mehr einfach gehabt. Er war manchmal auch sehr fordernd. Katharine Lasagne, von der haben wir schon gehört. Und mit diesen Mädchen in der Providence und auch später mit den Jungs war für ihn klar, er hat täglich den Rosenkranz mit ihnen gebetet. Und einer der ersten Gründungen war diese Gebetsgemeinschaft auch des Rosenkranzes. Er war wenige Jahre da. Das Erste, was er gemacht hat in die Kirche, die ziemlich mitgenommen war, dass er die Marienkapelle zuerst wiederhergestellt hat. Die sollte schön sein. Dort gibt es eine goldene Statue, die immer noch zu sehen ist. Und 1834 von Catherine Laboré gekauft. Und er hat in seinen Katechesen immer wieder Bezug darauf genommen. Er selbst hatte ein Marienheiligtum, das sehr bekannt war in Lyon, Notre-Dame de Fouvière, und ist dorthin gepilgert mit den Pfarrangehörigen und hat immer wieder dort auch gebetet, eine Dankwallfahrt gemacht. Und noch heute, wenn Sie nach Ars kommen, in der rechten Seite der Kapelle, ist diese Marienkapelle mit einem großen Herzen. Dort hat er am 1. Mai 1836 die ganze Pfarrei dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Und die Namen der Gemeindemitglieder sind alle hineingelegt worden in dieses Herz, das um den Hals der Jungfrau Maria hielt. Wir hatten ja das Glück, als ich vor 15 Jahren, vor 14 Jahren die Gebetsgemeinschaft für die Priester mitbegründet habe, die Sie im Internet finden, um für die Priester zu beten, damit sie ihre Sendung leben können, dass in Ars der Direktor uns erlaubt hat, dass auch wir ein goldenes Herz dort hineinlegen können im Tabernakel und alle, die Mitglied werden in dieser Gemeinschaft, jährlich können wir hin und die Namen dort in den Tabernakel hineinlegen, zu dem Herzen Mariens. Das ist für mich ein großer Halt, für den ich sehr dankbar bin. Immer wieder Maria. 1844 hat er eine große Marienstatue aufstellen lassen und oben, wenn Sie auch nach Ars kommen, eine goldene Mutter Gottes. Er hat gesagt, Maria ist die Pförtnerin des Himmels, sie ist die Tür zum Himmel. Und sie schaut, sie will, dass wir da gut reinkommen. Und als 1854 dann feierlich am 8. Dezember das Verkündigung des Dogma des unbefleckten Empfängnis verkündet wurde, war er überglücklich. Denn es war ihm immer ein Herzensanliegen. Ich habe immer gedacht, dass den katholischen Wahrheiten immer noch ein Strahl fehlt. Und diese Lücke darf in unserem Glauben nicht bestehen bleiben. Es war für ihn jetzt endlich, kommt die Strahlkraft auch dessen, was Maria ist, zur Geltung. Jeden Samstag hat er die Heilige Messe gefeiert, zu Ehren der Gottesmutter Maria. Und die Kirche war offensichtlich da besonders voll. Er hat aber auch als es eine Cholera-Epidemie gab, eine Medaille prägen lassen zu unbefleckten Herzen Mariens. Übrigens vorne und hinten noch ein Löwe drauf, der Löwe Judas, dass wir gestärkt sein sollen. Für ihn war klar, Maria hilft uns im geistlichen Kampf. Gegen die Löwen sind ja in der Bibel die Bilder für das Reich des Bösen. Der Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe. Und der Löwe Juda ist Christus selber, der das Reich Gottes verteidigt. Maria hilft uns, der Schlange den Kopf zu zertreten. Es war ihm klar. Es gab eine Begegnung von einer Etienette Durier, es war am 8. Mai, es ist ja jetzt bald 1840, der 8. Mai hat es in sich. Und da wollte sie eine Messe, sie war selber krank, hat eine Stiftung gebracht und wurde Zeugen von einer Vision, die sie gesehen, eine weiß gekleidete Dame, die Stirn war mit Sternen gekrönt und sie sagte nachher, war das die Jungfrau Maria? Sie war sehr verwirrt, dass sie das gesehen hat und sie hat ihn gefragt, er hat darüber nicht gesprochen, aber sagte nur, sie haben sich nicht geirrt. Später hat er einmal gesagt, wenn die Menschen wüssten, was hier passiert ist, dann würden sie nicht mehr diesen Boden betreten würden. Offensichtlich hatte er selbst eine Begegnung mit der Gottesmutter, die ihn gestärkt hat, auch für sein Leiden, für seinen Kampf. Und wir wissen ja, wie viele Versuchungen und Nöte er hatte. Ich möchte noch ein paar Aussagen von ihm betrachten über die Mutter Gottes. Für ihn, wie gesagt, war das Entscheidende ihr Herz. Man muss wissen, dass der heilige Irenäus, der Kirchenvater, einer der ältesten in der gleichen Gegend gelebt hat wie der Pfarrer von Ars in Lyon, der Ort, wo der Pfarrer von Ars aufgewachsen ist, ist vielleicht 6 Kilometer weg. Und dessen Schriften hatte er auch gelesen. Und es ist der erste große Mariologe gewesen, der sich damals im 2. Jahrhundert gegen die Irrlehren der jungen Kirche gewandt hat. Und es gab damals, vergleichbar wie heute, konfuse Vorstellungen, heute wird man sagen, esoterische Strömungen, manche nur vom Geist erfüllt und die richtigen Schwingungen und die richtigen Flüsse und die entsprechenden Meridiane zu berücksichtigen. Und Irenäus hatte damals schon gekämpft, hat gesagt, nein, unser Glaube ist nicht ein Glaube von irgendwelcher Weltanschauung, von welchen Geisteswesen, sondern Christus ist Fleisch geworden. Und das ist, in ihm ist Gott ganz Mensch geworden. Und das ist in Nazareth, ist er aufgewachsen, in Bethlehem, im Heiligen Land, konkret passiert, aber es passiert auch in uns in der Taufe. Er wird konkret in uns neugeboren. Und damit wir das begreifen, brauchen wir, das war ein Bild von Irenäus, ein Herz wie Maria. Er hat gesagt, wenn der Heilige Geist in uns die Haltung des Herzens spürt, wie das Herz Mariens, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als ganz hingezogen, sich in dieses Herz hineinzugießen und es zu formen. Denn das Herz ist ja die Mitte unserer Person, nicht der Kopf oder sonst was. Wenn wir nicht vom Herzen aus uns begegnen, wenn wir nicht mehr herzlich einander verzeihen, wenn wir nicht mehr von Herzen die Kommunikation suchen, dann wird diese Welt immer noch brutaler und kälter. Wir brauchen Menschen, die beherzt sind, Und beherzt sein heißt auch mutig sein. Mutig hinzustehen, was wahr ist und was wirklich ist, was Gott von uns will. Diesen Mut hatte auch der heilige Pfarrer von Ars. Er hat sich nicht rausbringen lassen. Manche haben ihn verlacht, abgelehnt. Er wurde übelst verleumdet. Er hat manchmal unter der Last der Beichten, die Kinder, die zu ihm gekommen sind, furchtbar gelitten, weil er durch diese Beziehung zu Maria selbst ein sehr empfindsames Herz hatte. Aber er wusste auch, dieses Herz, das spürt, er hatte die Seelenschau, hat manchmal Dinge gespürt, die der andere gar nicht wahrgenommen hat. Und spüren heißt aber an dem Punkt auch immer mitleiden und darunter leiden. So wie eine gute Mutter leidet, wenn es ihrem Kind nicht gut geht. Wie viel hat er gelitten für das Heil der Menschen? Und wie gesagt, das war aber für ihn Maria unter dem Kreuz, die ja dargestellt wird mit dem Schwert im Herzen. Oder die sieben Leiden, die sieben Schwerter. Maria wurde mitverwundet durch die Wunden Jesu. Und als er ihr auf den Schoß gelegt wird, tot, hat sie betrachtet, ja, die Menschen und der Böse töten das Leben. Aber sie war auch die Zeugin des Auferstandenen. Und sie war die Zeugin des Heiligen Geistes, wo die Jünger wieder gebetet haben, um erfüllt zu werden mit der Gegenwart Christi, mit dem Neubeginn. Alle Heiligen, sagt er, haben solch eine Andacht zu Maria, zur allerseligsten Jungfrau. Es gibt keine Gnade vom Himmel, die nicht durch ihre Hände fließen. Auch da die Hände Mariens, die handeln, nicht nur das Herz. Das sicherste Mittel, den Willen Gottes zu erkennen, ist es, dass wir zu unserer guten Mutter beten. Und er sagt, Gott hat den Menschen für den Himmel geschaffen, für die Gemeinschaft, aber der Teufel hat die Leiter zerbrochen, die hinaufführte. Unser Herr hat durch sein Leiden eine andere geschenkt. Das Kreuz ist wie eine Leiter, um uns wieder zurückzuführen. Die allerseligste Jungfrau ist am Ende der Leiter und hält sie mit beiden Händen, weil sie gelitten hat. Ich halte auch dein Leiden. Komm zurück in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Es gibt nicht bloß das bittere Leiden, es gibt auch den Duft der Liebe. Auch diese Bilder aus dem Hohen Lied der Liebe, die der heilige Bernhard von Clairvaux immer wieder betrachtet hat, auch davon ist der Pfarrer von Ars berührt. Er sagt, wenn unsere Hände mit wohlriechenden Dingen in Berührung gekommen sind, also wenn man einen schönen Flieder zurzeit streichelt oder eine Rose, dann hat man diesen Duft an den Händen. Man hat diesen Wohlgeruch. Sie lassen einen lieblichen Duft zurück. Lassen wir daher unsere Gebete durch die Hände der allerseligsten Jungfrau gehen. Sie wird sie mit süßem Wohlgeruch erfüllen. Was Maria in die Hand nimmt, ist erfüllt von diesem Rosenduft, von dieser Liebe, von dieser Zartheit. Die allerseligste Jungfrau ist zwischen Jesus und uns. Je mehr wir gesündigt haben, desto zärtlicher und mitleidsvoller ist sie uns gegenüber. Denn das Kind, das seiner Mutter die meisten Tränen gekostet hat, ist ihrem Herzen am teuersten. Eilt eine Mutter nicht immer zum Schwächsten und zum Hilflosesten ihrer Kinder? Schenkt nicht der Arzt eines Krankenhauses die meiste Aufmerksamkeit jenen Patienten, die am schwersten erkrankt sind? Ein wunderschönes Bild. Diese Liebe und diese Aufmerksamkeit. Und da sagt er dann ein Gott, sehr wohlgefälliges Gebet ist, die allerseligste Jungfrau zu bitten, dass sie dem ewigen Vater ihren göttlichen Sohn aufopfert, der sich für die Sünder bis zum letzten Blutstropfen dahingegeben hat. Das ist das beste Gebet, das man machen kann. Denn alle Gebete geschehen im Namen und durch die Verdienste Jesu Christi. Meine Kinder, hört gut zu, jedes Mal, wenn ich eine Gnade erlangt habe, habe ich sie auf diese Art erbeten. Dieses Gebet der Aufopferung, damit tun sich heute viele schwer, ich opfere dir auf den Leib und das Blut deines allerseligsten Sohnes mit Maria, bedeutet, dass ich zutiefst in meinem Herzen das spüre und Anteil habe, was es Jesus gekostet hat, mich zu retten, mich zurückzuführen zu Gott in die Gemeinschaft. Und Maria, die unter dem Kreuz steht, die das miterlitten hat, sie gibt es mit Jesus hin. Und das ist im Grunde genommen unsere Privatmesse. Wenn wir das, was in jeder Eucharistie geschieht, wo es ja heißt, der Herr nehme euer und mein Opfer an zum Wohlgefallen, dass wir Gott bitten, schau, diese Hingabe, gib, dass diese Hingabe Jesu mich immer mehr erfüllt und dass ich selber wieder fähig werde, mich hinzugeben. Nicht immer zu achten, was ich verliere, sondern im Vertrauen auf dich, mein Leben, dir hinzuhalten und hinzugeben. Es ist das große Gebet des Pfarrer von Ars. Jetzt habe ich es etwas verblättert. Dieses Gebet heißt: O Mutter Jesu, während deiner unermesslichen Schmerzen, während des Leidens und Todes deines göttlichen Sohnes, wegen der bitteren Tränen, die du vergossen hast, bitte ich dich, den heiligen Leib, bedeckt mit den Wunden und dem Blut unseres Erlösers, zusammen mit deinem Schmerz und deinen Tränen dem himmlischen Vater als Opfer darzubringen, zur Rettung der Seelen und um die Gnaden zu erlangen, um die ich dich inständig bitte. Und es folgt dann dreimal die Anrufung: Jesus, Maria, ich liebe euch. Rettet die Seelen und die Gottgeweihten. Jesus, Maria, ich liebe euch. Rettet die Seelen und die Gottgeweihten. Jesus, Maria, ich liebe euch. Rettet die Seelen und die Gottgeweihten. Es war dieses Kraftgebet, wenn er nicht mehr weiter wusste mit schweren Sündern. Ich habe nichts anderes zu bieten als diese Hingabe Christi, aber auch diese Liebe Mariens. Und die halte ich dem Vater hin. Und er wird bewegt, dass diese Hingabe Frucht bringt. Für die Seelen, für die er verantwortlich ist, und die Gottgeweihten, die in besonderer Weise angefochten sind, untreu zu werden. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, immer wieder den Gläubigen zu sagen, betet für uns. Wir können unseren Bund mit Gott, unsere Heiligkeit, die Reinigkeit nicht, auch die Reinheit nicht aus uns leben. Wir brauchen eure Unterstützung, damit der Brunnen unseres Gebets und unserer Liebe rein bleibe. Und deshalb noch das zweite große Gebet des heiligen Pfarrers von Ars zu Unbefleckten, dass er immer wieder gebetet hat und dass er uns einlädt, auch zu beten. O unbefleckte Jungfrau, die du von Gott alles erlangst, was du willst. Verschaff uns einen lebendigen Glauben, eine tiefe Demut, eine unbefleckte Reinheit, eine große Abscheu vor allen Sünden, selbst den kleinsten, und eine glühende Liebe zu deinem göttlichen Sohn und zu dir. Da die Liebe zu dir ein Zeichen der Auserwählung ist, so beschwöre ich, rufe ich deinen göttlichen Sohn an, unseren Heiland, der unmittelbar vor seinem Tod dir und in der Person des heiligen Johannes die Sorge um unsere Seelen anvertraute, er möge uns Gnade und Barmherzigkeit zukommen lassen. Beschütz uns während unseres Lebens und besonders in der Todesstunde. Bringe die Erlösung der Seelen unserer Brüder und Schwestern, die im Fegfeuer sind, voran. Beschleunige es, so kann man es auch übersetzen, und gib, dass ihnen das ewige Licht leuchte. Ein wunderschönes Gebet zur unbefleckten Gottesmutter Maria. Und immer wieder sagt er, wenn ihr um die Bekehrung betet, eure eigene und die der Sünder, dann ruft sie an. Und wenn ihr in besonderer Bedrängnis seid, dann betet eine Novene zum heiligsten Herzen Mariens. Sind wir dankbar für dieses Zeugnis und erbitten wir auch jetzt in der Situation unserer Kirche, auch dieser Welt, Menschen wie den Pfarrer von Ass, der eben diese glühende Liebe zu Maria und zu Jesus gelebt hat, weil beides eins ist. Und so, ich komme wieder zurück zu der Aussage ganz am Beginn, wie unser Menschsein beginnt im Schoß einer Mutter, die sich ganz hingibt für dieses Leben. So vollendet Gott unser Leben auch die Fürsprache Mariens. Nicht umsonst beten wir in jedem Ave, bitte für uns Sünder. Jetzt in dieser Situation, wo ich gerade bin und in der Stunde unseres Todes. Damit wir geschützt sind vor allem Bösen und dass der Herr unser Leben vollendet. Und dazu segne uns und stärke uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.